Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für... Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 260. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von The Bacon Bakery. Servus.
Moinsen. Tag auch.
Und guten Abend.
Schönen guten Abend. Ja.
Haben wir alle Tageszeiten abgedeckt. Gute Nacht noch, vielleicht.
Das kann vielleicht sein, ja.
Andere Leute würden um diese Zeit wahrscheinlich ins Bett gehen.
Ja, wir nehmen es mal schön zur späten Stunde auf.
Genau.
Haben ja auch immer viel Programm am Tag und das ist dann unsere Stunde oder vielleicht die zwei Stunden, wo wir uns fürs Podcasten Zeit nehmen.
Genau. Und so eine schöne Stunde Pre-Talk ist ja eigentlich auch immer drin. Wir hören uns ja leider nur alle zwei Wochen. Manchmal rufen wir uns auch über der Woche mal an, aber die Zeit. Und deswegen, ich genieße den Pre-Talk immer sehr. Und ich glaube, dass viele da gerne mal Mäuschen spielen würden, aber
It's
private.
Ja, könnt 100 Euro Patreon im Monat zahlen, dann überlegen wir uns das. Also pro Teilnehmer, ne? Ist ja klar. Ich bin auch gerade quasi zur Tür rein heute Abend und dann haben wir schnell noch was gegessen, bevor es zum Podcasten ging. Deswegen danke für deine Geduld.
Auch gerne.
Ja. Und ja, heute war nämlich, können wir direkt einsteigen, oder?
Ja, auf jeden.
Wenn du Bock hast, ja. Ich war bei einem sehr, sehr interessanten Event heute, wo ich dachte, boah, davon muss ich im Küchenfunk erzählen, weil aktuell gibt es ja nicht so viel in meinem Leben, was passiert, wo ich immer denke, boah, das ist ein Küchenfunk-Thema. Aber heute wurde der Green Gastro Guide gelauncht. Und Green Gastro Lounge Guide ist quasi so ein Projekt hier von der IG Kölner Gastro, ne? Das ist hier so ein eingetragener Verein, wo auch meine Frau mitarbeitet und eine Kollegin von ihr, das war der von ihr das Hauptprojekt und ihr Anstoß, sowas zu machen. Eigentlich in der mit der Idee damit so die ganze Gastro-Szene so ein bisschen grüner wird und so. Und jetzt natürlich zur Energiekrise kann man das Thema natürlich auch nochmal gut nehmen, um Geld zu sparen, ne? Und ja, und da passt der Launch gerade super. Und ja, die Stadt Köln hat das gefördert und ein paar andere auch. Und seit heute ist das online. Und wie ich weiß, ja, dass auch ein paar Gastronomen teilweise die zuhören. Deswegen ganz cool, wenn alle mal auf greengastroguide.de gucken können. Kleine Werbung direkt hier am Anfang. Ist ziemlich cool aufgebaut und dann kann man sich alle Themen mal angucken. Man kann so einen kleinen Selbsttest machen für jedes Thema, ob man dafür ready ist oder ein kleines Video für jedes Thema gucken, so als Inspiration, wie andere das machen. Aber man kann auch einen richtigen Deep Dive machen, ne? Also wenn man in ein Thema richtig viel bewegen will. Und das Coole ist ja, dass das nicht so alle Gastronomen verurteilen soll, weil viele arbeiten natürlich sehr Umsatz und Gewinn fixiert und gar nicht auf Nachhaltigkeit, aber es ist ja nie zu spät einzusteigen. Und das ist jetzt so der erste Schritt. Und was wir auch heute irgendwie schon so festgestellt haben, ist so, was einer so der nächsten Bausteine ist, das wirst du auch vielleicht manchmal bemerken oder eben halt auch nicht, dass es ja schon oft ganz viele Sachen gibt, dass eine Gastronomie schon irgendwie nachhaltig arbeitet, aber man bekommt das gar nicht mit. Ne? Ja. Weil man weiß nicht, was passiert mit dem Müll danach, wo wird teilweise eingekauft, ne? Weil viele Leute leider echt schlecht in der Kommunikation sind, ne? Und und da muss man vielleicht auch mal irgendwie was machen, wo man dann auch so sagt, so, weil ganz oft ist das leider echt so, wenn man was mit Nachhaltigkeit in der Gastronomie machen will, dann geht das halt auch immer auf die Marge, ne? Und dann sollte man wenigstens, wenn man auf ein bisschen Marge verzichtet oder ein bisschen teurer, deswegen ist das auch irgendwie cool kommunizieren können. Ja.
Ich glaube, damit haben viele Gastronomen das größte Problem, einfach darüber zu reden und das Leuten begreiflich zu machen. Das ist Storytelling.
Ja, ja. Genau, ja, Storytelling ist ja sowieso so ein Problem bei ganz vielen da, ja. Naja. Nee, aber fand ich halt eine super coole Sache, hat mich sehr, sehr gefreut. Weil in der fetten Kuh habe ich ja auch immer viel an diesem Thema gearbeitet, dass es rund um den Burger, der jetzt nicht so super die CO2-Bilanz hat, dass vielleicht dafür andere Sachen das ein bisschen kompensieren, ne?
Ja. Das ist echt spannend, ja.
Ja. Also wollte ich nur mal so einen Raum werfen, das war von der IG Kölner Gastro, aber das kann nicht, also das kann man auf jede Gastro in NRW und Deutschland oder generell im deutschsprachigen Raum einfach ummünzen, ja. Sehr coole Sache. Heute war der Launch-Event, also das ist hier alles taufrisch. Im Küchenfunk erfahrt ihr alles zuerst.
Ja, sehr gut. Gab's denn ja. Bei der Sache auch Fördermöglichkeiten und sowas? Hast du da?
Ja, so von der Stadt Köln wurde was, also was gefördert. Weil die Website muss ja gebaut werden, die Videos müssen gedreht werden, ne?
Nee, ich meine jetzt, also, wenn du als Gastronom, gibt's denn da auch Fördermöglichkeiten, dass du, worüber du dich informieren kannst, dass du sagen kannst, hier, ich mach das jetzt in der und der Richtung, vielleicht Energie und so.
Ja, lustigerweise wurde das danach ein bisschen besprochen und jemand von der Stadt war da, der genau dafür zuständig ist, und der hat auch gesagt, so, jetzt gibt's sowas gerade für Privatpersonen in Köln, und das ist jetzt der nächste Schritt.
Ja.
Und die haben ja auch die Webseiten dieses Projekt gefördert, unter anderem, ne, und das wäre dann der nächste Schritt, dieses aus der Website, ne, mit diesen ganzen Guides, dann auch eine Plattform zu machen und eine Community und dann die Leute auch dort aktiv zu fördern, ne?
Ja.
Ja.
Spannend, ja.
Ja, aber aktuell sind es eher so die Best Practice Sachen, ne, was man so machen kann und so. Und aber ganz witzig, einfach an der Location, wo heute die Premiere war, haben wir einfach festgestellt, es passieren da zum Beispiel ganz viele Sachen, die man als Gast gar nicht sieht, ne? Dass der Strom irgendwie von Solarpaneele vom Dach kommt, zum Beispiel, ne? Ganz andere, viele Kleinigkeiten, ne, wo man irgendwie als Gastronom sparen kann, ja. Aber das ist so ein Ding, das wird jetzt massiver kommen, gehe ich mal stark von aus, weil einfach auch die Gastronomen Geld sparen wollen, ne? Und jede neue Investition, die getätigt wird, ne, ich glaube, da lohnt sich das ja inzwischen schon mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen am Ende, ne? Weil es dann auch nicht mehr teurer ist auf Dauer, sondern eher sogar auch immer Geld einspart, ne?
Ja, gut, aber im ersten Schritt wirst du wahrscheinlich mehr Geld ausgeben und
ja.
Du musst das Invest halt in die Zukunft machen, und im Moment, glaube ich, tun sich damit viele schwer. Ich meine, es ist super, dass jetzt so ein Guide rauskommt, damit, weil die Leute müssen ja einfach auch ein Umdenken passieren, nur
ja.
Es ist, glaube ich, echt für alle schwer, darüber nachzudenken, zu sagen, ach, wir machen jetzt, wir geben jetzt noch ein bisschen mehr Geld aus für die Zukunft. Sie werden die Früchte aber wahrscheinlich später ernten.
Ja, ganz cool war irgendwie so ein Beispiel, natürlich ist, im Ausland gibt es schon irgendwie einen Laden, wo die Partygäste, ne, wenn so gefeiert wird, entsteht ziemlich viel Hitze. Damit wird was anderes woanders wieder beheizt und so über Wärmetauscher, ne. Mhm. Total crazy. Natürlich ist es nicht so machbar, ne, aber irgendwie, es ging um die Themen so Takeaway, Essen, ne, generell Essen, Trinken, Wasser, Müll, ne, und Energie. Und jetzt steht natürlich gerade Energie voll im Fokus am Ende, ne. Also man muss sich da nichts vormachen, also Gas und Stromkosten explodieren gerade in der Gastro, wo du eh schon, ich sag mal, so einen Abschlag von 2.000, 3.000 Euro im Monat hast, und das sind dann auch immer 6.000 bis 8.000 Euro, musst du dich teilweise auch fragen, oder ist es noch mehr, ne, wofür stehst du überhaupt noch auf, ne, wofür mach ich den Laden auf? Das sind jetzt erstmal nicht so die Gedanken, der denkt jetzt nicht, oh, das ist jetzt so schlecht für die Umwelt, sondern, ja, wie kriege ich den Schuppen hier noch finanziert? Da hast du natürlich recht, so, wenn so Investitionen anstehen, da braucht man dann auch Support und Hilfe vielleicht in Zukunft. Ja. Aber müssen wir gucken, ne? Wie es nach dem Winter ausschaut.
Ja, ja. Das ist jetzt bei uns hier auch natürlich sehr krass. Es ist 1,5 Jahre nach der Flut, und du hast jetzt so langsam echt wieder Leben auch in der Stadt, in diversen Bereichen. Und ja, was ist hier? Es gibt ein paar Läden, die jetzt soweit sind, die könnten jetzt aufmachen. Gerade im Gastrobereich, meine ich. Aber die Frage ist, machst du das jetzt? Ne? Also ist jetzt die richtige Zeit dafür? Du hast im Winter noch viel mehr Energiekosten, du musst es auch irgendwie heizen. Hast vielleicht auch Sorge, was passiert noch mit Corona? Eigentlich heißt ja alle, es passiert nichts, aber gut, und dann hast du das Problem, dass du die Mitarbeiter neu wieder akquirieren musst, die musst du jetzt einarbeiten, und das ist jetzt gerade auch eine richtig beschissene Zeit, wenn du jetzt gerade bei uns hier siehst, wenn du wieder einen Laden wieder aufmachen willst.
Ja, also ist absolut die falsche Zeit vor allen Dingen, ne?
Ja, aber
das ist so echt eine Challenge.
Von der Versicherung noch ein Jahr Geld gekriegt. Und es ist jetzt eineinhalb Jahre her.
Ja.
Das heißt, du bist auf Reserve, aber das hat sich mit Handwerkern alles gezogen. Kannst du noch länger warten? Aber macht es jetzt Sinn aufzumachen? Es ist halt echt richtig schwierig gerade.
Zumindest im Catering-Bereich ist gerade viel Bedarf. Vielleicht ist das ja so ein Ding. Keine Ahnung. Wer weiß auch, wie lange das noch geht, ne? Ob das jetzt auch zurück ist. So, irgendwann haben sie ja alle mal geheiratet, die jetzt ihre Hochzeit verschoben haben, ne?
Ja, vielleicht ist es aber auch so, dass die ein oder anderen Geschichten jetzt im bei uns auf jeden Fall, wenn du die Läden noch nicht am Start hast, aber die Küchen sind schon da, weil einfach der Bedarf auch für Feiern da ist, sei es jetzt Weihnachtsfeiern und keine Ahnung, und du kannst nicht irgendwo hingehen, dass du dann halt Catering auch bestellst. Sind noch nicht mal unbedingt nur die Hochzeiten, sondern dass du einfach einen Bedarf an Catering hast, wo du das Essen nach Hause in die Firma oder sonst wohin bestellst, weil einfach die Locations noch nicht da sind, aber die Küchen teilweise schon da sind.
Ah, okay.
Bieten auch der ein oder andere halt, bevor er den Laden aufhat, auch schon Catering. Ist auch gut.
Ja, das wäre vielleicht ein guter Kompromiss. Ja, hier übrigens so gefühlt finde ich, dass nur noch so Ketten aufmachen, also dass gar nicht mehr so Individualgastronomie gerade eröffnet. Ne, okay, Los Canales jetzt mal, aber ansonsten sind das irgendwie meistens Ketten, die jetzt irgendwo aufpoppen. Ne, also ich meine, Rudolfplatz jetzt hat Blockhaus aufgemacht. Ne.
Ja, ich meine, die das haben halt finanzielle halt so Power, ne? Die haben finanziellen
Background. Ja, genau.
Die können jetzt auch da ins Risiko gehen. Oder die pokern natürlich, glaube ich, auch. Ne? Also für die kann es auch nach hinten losgehen, aber die haben einfach vielleicht ein anderes Pölsterchen. Wie so ein Mann oder ein Restaurant von einem Privatinhaber. Ne?
Ja, absolut. Bei der Blockhauseröffnung war ich ja auch, ne? Ich will da gar nicht so tief drauf eingehen. Ich sag mal so, das Steak ist nicht so schlecht, wie ich es erwartet habe. So, vielleicht habe ich da von Marido einfach zu viel Schlechtes gesehen. Und das ist so eine Standardqualität, die in Ordnung geht. Ich habe den Fleischbotschafter bei der Eröffnungsfeier vermisst, ne? Ein Steakhouse in Köln ohne Fleischbotschafter, fühlt sich komisch an. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, wo warst du denn? Und er meinte so, ja, ist nicht schlimm. Ne, das ist halt der McDonald's unter den Steakhäusern. Und da hat er auch voll recht. Und lustigerweise habe ich genau diesen Satz auch schon an dem Abend der Eröffnung gesagt. Ne? Aber auch Blockhaus so optisch ist halt tief in den 80er hängen geblieben. Mhm. Und irgendwie denken sie trotzdem, sie sind allen anderen 20 Jahre im Voraus. Aber ich meine, genug Power und Energie haben die ja anscheinend noch ein neues Läden aufzumachen zu der Zeit hier. Ne? Muss man ja auch die Eier erstmal für haben.
Ja, ich glaube aber auch alle, was wir von guten Steaks erwarten, ist halt nicht das, was der Autonormalverbraucher davon erwartet. Ne? Preis.
Ja, das stimmt.
Und du, also wir sitzen da, glaube ich, geschmacklich schon auf einem sehr hohen Ross. Und ich glaube einfach.
Vielleicht.
Ja. Wenn die von uns nur leben müssten, dann würde es denen wahrscheinlich auch wäre schwieriger, dass du halt sehr viel höhere Qualitäten einkaufst, die für noch mehr Geld verkaufen musst. Also ja, also ich tue mich da ja auch schwer. Also ich würde, egal wie gut das Steakhouse ist, nicht unbedingt ins Steakhouse gehen. Ich würde mir das immer noch am liebsten selber machen. Zu Hause.
Ja, ey, ganz ehrlich, auch mein Reden, ne? Das mache ich tausendmal lieber und es ist irgendwie befriedigender, sich selber das Steak auf so einen Punkt zu grillen, als das irgendwo zu bestellen und man weiß, was man bekommt und vor allen Dingen die Preise sind ja auch einfach von der Kalkulation ganz oft einfach nur noch absurd dann, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, du kaufst dir, selbst wenn du jetzt sagst, ich habe mir richtig einen gegönnt und hol mir ein Steak für 50 Euro im Steakhouse, was ist da für eine Marge? Also es ist doch das Doppelte mindestens, ne? Und wenn du überlegst, du würdest dann als Privatmann für 50 Euro dir ein Steak in Roh irgendwo kaufen und zu Hause, was das im Steakhouse kosten würde. Das ist ja ein Qualitätssprung, der ist ja doppelt bis dreifach, oder?
Also das Ding ist so, ich sag mal, ein Steak, was im Steakhouse 50 Euro kostet, kaufst du so für 12 bis 15 Euro maximal ein. Oder für einen Zehner. Sowas in dem Bereich. Würde ich mal schätzen. Und wenn du für 50 Euro ein Steak kaufst, du weißt selber, wie das ist. Das heißt nicht unbedingt, weil es dreimal so teuer ist, ist es dreimal so gut. Ne? Ja. Irgendwann sind das ja nur noch gewisse Prozentpunkte, die es besser wird, obwohl du das Doppelte bezahlst. Und ja, ich finde so irgendwo, man muss natürlich auch gute Quellen haben zum Einkaufen. Ne? Aber wenn du zum Beispiel hier bei Estilo Argentino die Prime-Ware für, ich sag mal, 23 bis 30 Euro das Kilo kaufst, dann kriegst du da schon verdammt gute Qualität, ne, an Steak, ne, und ja, was sind 30 Euro für ein Kilo, das sind ja auch schon drei richtig gute Steaks, ne, mindestens, ne, ja. Bei Blockhaus waren Steaks 225 Gramm groß, weißt ja schon, das sind dann vier Steaks am Ende und das hätte bestimmt, ich weiß nicht, was es gekostet hat, aber 25 Euro, 24 Euro mindestens. Mhm. Das war ja schon Einstiegsgröße. Ja. Ja. Wobei, wir saßen ja am Tisch neben Eugen Block, ja, den 84-jährigen Kreis. Und
wer ist das denn, dein Vater? Block?
Ja, dazu sage ich nichts. Nein, wir saßen wirklich daneben am Tisch durch Zufall. Ne?
Aber wer ist das jetzt, Block? Ich habe keine Ahnung.
Ja, Blockhaus, Block. Was?
Ah.
Nee, wir saßen neben der Familie, ja. Und vielleicht haben wir auch einfach an dem Tag, habe ich schon gesagt, eine andere Qualität bekommen, damit die happy sind oder so. Gerade bei so einer Eröffnung, weiß ja auch nicht, ne? Da waren ja 90% Leute, die nie wieder dahin gehen, ne?
Ich wusste aber auch nicht, dass Blockhaus was mit einem Inhabernamen zu tun hat. Ich dachte, das ist einfach so ein bisschen Marketingname wie ein Blockhaus, also so eine Blockhaus-Siedlung, also irgendwie, dass es mit dieses amerikanisch Ruffle irgendwie so ein sowas habe ich halt gedacht, das ist damit komplett zu tun. Ich wusste nicht, dass es eine Person ist, ey.
Geil. Ja, das war auch der Gründer, der das irgendwie vor 60 Jahren gegründet hat oder 50 Jahren und in den 60ern und das ist halt eine Familie und ich wurde schon immer mal darauf angesprochen und seitdem ich jetzt ein Jahr in der Systemgastro arbeite, werde ich eigentlich irgendwie gefühlt wöchentlich darauf angesprochen. Immer wenn du neue Leute aus der Systemgastronomie kennst, fragen die einen direkt nach sowas. Ne? Ja, oder Maike wird auch ganz oft gefragt, ob wir mit denen verwandt sind. Ja.
Wieder was ist gelernt, liebe.
Ist aber Bunker. Nicht so. Genau, ja.
Ja, sehr schön. Wir haben auch noch ein bisschen Housekeeping zu machen, Martin. Wir haben Audiokommentare und Kommentare bekommen. Das war wirklich sehr schön. Man muss hier einfach mal so ein bisschen polarisieren und ein bisschen so Themen auf die Spitze bringen. Und dann juckt es den Leuten in den Finger. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Das Mettbrötchen, die Mettbrötchen-Diskussion hat eingeschlagen wie eine Bombe.
Zu Recht, zu Recht. Du hast den Sound gehört, oder? Den von
von Alex, genau.
Ja, von Alex, genau. Das hat wirklich mir einen sehr guten Tag bereitet. Also vielen Dank dafür nochmal, Alex.
Ja, also das haben alle in Martins Horn geblasen. Vielen Dank fürs in den Rücken fallen, ihr Schweine. Der Heiko und der Jeff, die haben auch noch Audio-Kommentare auf die Webseite geschrieben, aber alle sagen halt, man darf das Mettbrötchen nicht antasten. Ich habe die goldene Kuh angefasst, es tut mir leid. Nicht? Also ich finde, das Ding braucht einfach einen anderen Namen. Also ich nenne jetzt das Küchenjunge Deluxe oder sowas, Brötchen. Hat überhaupt nichts mit einem Mettbrötchen zu tun und dann, oder ich mach's einfach mit Rindfleisch, dann ist es ein Tatarbrötchen, da kann man vielleicht dann auch wieder alles mitmachen. Darf man.
Vielleicht kannst du es ja auch sowas wie Filet Amerikan oder so nennen.
Genau. Ja, Jeff hatte nur noch geschrieben, es war auch ein Aufruf, weil das ist mir noch nie untergekommen, dass er sich tierisch darüber aufgeregt hat, dass es wohl Metzger gibt, die dann ihr geiles Mett einfach auf diese blassen Kack-Aufbackbrötchen schmieren und verkaufen und das ist ein Unding. Würde ich auch sagen, ich habe es aber noch nie erlebt, dass dann wirklich Bäcker Metzger so richtig Kack-Backware mit rausgeben. Also bei uns ist es immer so, dass die vom ordentlichen Bäckerbrötchen hatten. Deswegen kann ich da nicht mitreden. Schlimm, wenn es sowas geben sollte. Also finde ich auch übel.
Ja, das ist einfach nur schade. Ja.
Ja. Ansonsten hat der Heiko noch geschrieben, wir haben Zürcher Geschnetzeltes, ne? Also es hat nichts mit Zürich zu tun, es wird anders geschrieben. Zürcher, ohne I. Er hat aber nicht geschrieben, warum es so heißt. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, hättest du mal nachgucken können, warum es so heißt. Aber es hat nichts mit Zürich zu tun. Vielen Dank.
Das glaube ich erst, wenn ich es sehe.
Ja, guck in den Kommentar, letzte Folge, Küchenfunk 259. Da kannst du auf jeden Fall schon mal die Korrektur lesen. Wir hätten gerne noch eine Erklärung. Heiko, bitte gerne Audiokommentar.
Wikipedia regelt, ey. Das ist hier, die Schweizer, die nennen das so Zürcher Geschnetzeltes, aber hier in Deutschland, ey, da sind wir auf der sicheren Seite, ist das das Zürcher Geschnetzelte, ja.
Oh, oh.
Ja, meine Güte.
Fight.
Nein, so schlimm ist das doch nicht. Er kann das doch so da nennen wie, das ist ja auch ungefähr so wie mit den Pfannkuchen und den Krapfen und den Berliner und so, ne?
Okay.
Das ist, ja. Aber
darf ich dann auch mein Mettbrötchen essen, wie ich möchte?
Nein. Ja, du darfst das so essen, wie du möchtest, mit oder ohne Zwiebel.
Ich habe auf jeden Fall Camillo vermisst. Eigentlich hätte ich erwartet, dass er, der hat da glaube ich auch eine ganz straighte Meinung zum Mettbrötchen, aber vielleicht...
Ja. Vielleicht gibt es das eine extra Folge mit Camillo und das Mettbrötchen.
Oh shit, ich habe schon Angst, ja. Aber war auf jeden Fall schön.
Würde ich mir mal wünschen, also... Wäre doch wieder interessant.
Ja, war auf jeden Fall schön, dass ihr so zahlreich mit Kommentaren dabei wart und eure Meinung dazu gesagt habt. Ich werde mir das nächste überlegen, mit dem ich euch vom Ofen vorlocke. Irgendwie irgendwas Böses. Sehr schön. Aber dann kommen wir mal über das... habe ich gerade auch auf Wikipedia nachgelesen, das Zürcher Geschnetzeltes ist ja vom Kalb und ich habe jetzt auch sehr schöne Sachen vom Kalb zubereitet.
Der Überleitungskönig hier.
Ja, war gut, ne? Habe ich gut gemacht.
Ja. Ich bin ganz stolz. Erzähl doch mal, das Kalbsfleisch, was hast du damit gemacht?
Genau, ich hatte für die über das Bloggercafé Seidel, die machen die machen auch Live-Events zum Thema Kalbsfleisch und die arbeiten für die Van Drie Group aus Holland und die wollen halt Kalbsfleisch bekannter machen und dass man es auch sehr gut verköstigen kann. Und es gibt ja viele gute Gerichte, die einfach auf Kalbsfleisch basieren, ne? Also auch wenn du jetzt über Ossobuco nachdenkst, hier das Geschnetzelte, da sind halt echt viele Sachen, wo man sagt, Königsberger Klopster meine ich zum Beispiel auch, eigentlich Kalbshackfleisch. Es ist ein feineres Fleisch wie vom Rind teilweise und wird auch, glaube ich, als teuer und wertvoll angesehen.
Du hast das Kalbschnitzel vergessen. Das
ja, Entschuldigung, ja klar. Ich hab's geschrieben, aber ich wusste, was fehlt noch. Ja, auch Wiener, das echte Wiener Schnitzel, ne?
Ja. Apropos, ich muss noch ganz kurz einhaken. Hier, Bloggercafé Seidel, ne? Mhm. Das ist das, wenn ich von denen eine Anfrage bekomme, als wenn die meinen Terminkalender reingucken und sagen, da hat Martin keine Zeit, da machen wir das.
Jedes Mal.
Ich weiß nicht. Ich hab so ein paar Pappenheimer, ne, die beschweren sich jedes Mal, wenn ich ein Meetup ankündige. Nicht schon wieder, wie kannst du nur? Und bei dem, ne, weil die dann was vorhaben schon. Und beim Bloggercafé Seidel kann ich das 1:1 nachvollziehen. Mhm. Wenn die mich anschreiben, habe ich grundsätzlich schon irgendwas im Terminkalender, was sich auch nicht so leicht verschieben lässt. Also macht ja auch manchmal dann einfach keinen Sinn mehr. Ja, aber erzähl mal, weil ich war nicht am Start.
Ja, das ist war jetzt ein Rezept, was ich entwickelt habe. Es ging um jetzt ein herbstliches oder ein Herbstrezept. Hat sich leider jetzt ein bisschen gezogen. Es ist noch ein Spätsommerrezept, würde ich fast sagen. Aber ich habe 3-4 Ideen kommuniziert zu Cuts, die ich mal ganz spannend finde, vom Kalb zu machen, die nicht alltäglich sind. Und es ist eine Kalbszunge geworden. Und ihr wisst ja, ich liebe Zunge. Und ich habe eine in dem Kalabrien Reise, die ich vor 2-3 Jahren mit Caroline gemacht habe, hat uns ein Sternekoch unten in Kalabrien das war eine Rinderzunge, aber sous vide gegart. Das waren 48 Stunden und danach wurde die nochmal knusprig angebraten. Und die wurde in Würfel geschnitten und du hast eigentlich überhaupt nicht mehr mitbekommen, was es für ein, im ersten Moment überhaupt, was es für ein Fleisch war, hast du nicht gesehen, du hast es gegessen, du warst unheimlich überrascht von der Textur, weil es außen wahnsinnig knusprig ist und innen butterzart, gerade durch das Sous Vide. Und das wollte ich unbedingt mal mit einer Kalbszunge machen, weil das ist ja dann eigentlich ja noch zarter. Und genau so war es. Ich habe dann diese Kalbszunge Sous Vide gemacht und dann im Caprese-Style einfach in Anlehnung an diese wunderschöne Reise serviert. Und zwar mit einem Burrata. Schaum war es nicht. Das war eine Burrata-Creme, würde ich sagen. Mit Anchovies, Oliven, Cocktailtomaten, ein bisschen Basilikumpesto und du hast ein richtig schönes spätsommerliches Gericht und halt diese knusprige Zunge dazu. Das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge.
Also wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, du hast da Speckwürfel oder so Porkbelly draufstehen und ich bin niemals auf die Idee gekommen, dass das Kalbszunge sein kann. Deswegen, wo du mich nach Kalbszunge gefragt hast, ob ich das gesehen hatte, ne, im Vorgespräch, habe ich gar nicht geschaltet, weil vielleicht habe ich mir den Text nicht dazu angeguckt, aber das ist wie immer wunderschön geblätet und kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das schmeckt. Und ich liebe ja auch Zunge. Zunge ist immer so ein Ding, ich freue mich, wenn das jemand macht und esse das unfassbar gerne. Das ist wie Leber. Ich würde das aber niemals mir kaufen und zubereiten. Das ist halt irgendwie, also das frage mich nicht, ne? Aber ich finde es total geil, dass du das machst. Und wäre für mich so ein klassisches Restaurant Vorspeisenessen. Also auch genauso wie du das da zubereitet hast, noch so ein geiles Focaccia-Brot oder so dazu. Das wäre genau mein Ding, auf jeden Fall. Sehr schön.
Also es ist, ich finde halt gerade bei vielen Leuten schaltet halt der Kopf ein. Ja, wenn du so eine Zunge hast und hast auch Zungenwurst und dann hast du die ganze Zunge da, da werden Scheiben runtergeschnitten, esse ich unheimlich gerne. Aber bei vielen Leuten heißt es dann, schwierig, da schaltet der Kopf ein, das kann ich nicht essen. Und gerade bei dem Gericht, in diesem gewürfelt und dann knusprig gebraten, hast du eigentlich überhaupt keinen Plan. Kannst du jedem so vorsetzen, soll er probieren. Das ist ja auch, es schmeckt ja nicht nach Zunge, es schmeckt ja nicht, nach was schmeckt Zunge, es schmeckt ja nicht nach Mund.
Nee, überhaupt nicht. Aber was würdest du denn behaupten, wie ist der Vergleich zum Kochen? Also gekochte Zunge im Vergleich zu Sous Vide. Macht das das einfach nochmal zarter? Ja. Oder?
Auf jeden Fall zarter, ja. Das war wirklich sehr, sehr spannend, wie zart es geworden ist.
Geht das dann eher in eine Richtung cremig oder eher einfach weich, dass man das weich hat?
Das ist nicht cremig. Das hättest du wahrscheinlich auch durch noch längeres Kochen dann irgendwann gekriegt. Es war nicht so, dass du mit der Zunge zerdrücken kannst oder so, sondern es war einfach eine wahnsinnig zarte Konsistenz, die du aber schon immer noch kauen musst. Aber du hast halt unheimlich zartes Beißgefühl gehabt. Und auch nicht so gummiartig, also irgendwas gar nicht.
Also eher schon echt der Schweinebauch unter den Kalbsstücken.
Ja, und ich war auch baff, wie viel Fett ausgetreten ist aus der Zunge noch. Ne? Also das ist halt jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen, reines mageres Stück. Wobei, ich müsste das eigentlich nochmal rausfinden, da sind ja einfach auch ein paar fette Stellen drin. Da kam auch ordentlich Fett raus, indem es dann auch knusprig gebraten worden ist. Also es hat sich dann quasi im eigenen Fett knusprig gebraten.
Oh, geil, ja. Und ansonsten ist der Zunge ja ein Muskel, ne?
Also, ja, genau. Ja.
Ja.
Also in der Zungenwurzel hinten das Stück, ich glaube, das ist schon durchwachsen, ne? Ich meine, da waren weiße Stücke drin, wo ich sagen würde, das wäre fettig gewesen. Die habe ich dann einfach auch so gegessen. Die habe ich gar nicht so groß in Würfel geschnitten, weil die durch das Durchwachsene teilweise vielleicht für den einen oder anderen schwierig gewesen wären. Aber ich habe die einfach... Ja, halt schön ja, mit, auch mit angebraten, das Fett ist da halt mit ausgetreten und hat halt super schön auch knusprig alles gemacht.
Nice, also wäre ich nicht auf die Idee gekommen, ich habe das auch noch, glaube ich, noch nie zu Vide probiert.
Ja.
Ich weiß nur immer, wie die Leute auch von Wagyu-Zunge als Carpaccio in Vorspeisen schwärmen. Ja, oh, aber
das so, immer gern. Ja.
Oh. Ja, aber vom Kalb ist natürlich noch einfach das ist natürlich, Wagyu ist immer so ein eher vulgäres, krasses, fetteres Ding, aber Kalb ist halt immer so die feinere Geschichte, ne? Ja. Ich habe aber letztens einfach mal die Grundsatzdiskussion aufgerissen, ey, warum zahlt jeder 23 Euro für sein Schnitzel, ne? Wir können jetzt wieder drüber reden, ne, auf TikTok und alle so, weil das aus Kalb ist, ne? Das ist doch was ganz anderes. Das ist halt, das Image vom Kalb ist immer noch da, ganz woanders wie Schwein oder Rind, ne? Das ist halt immer noch dieses besondere, ne, Einkaufspreis ist höher, ne? Wobei bei einer Zunge zum Beispiel, ich weiß nicht, was ein Kilo Zunge kostet vom Kalb, aber ich glaube nicht, dass es teuer ist. Ne? Ja. Das sind halt die Stücke, die wirklich sonst in die Wurst kommen oder so, ne?
Ja. Ja. Ich habe auch generell bei Kalb einfach auch nochmal drüber nachgedacht, gerade auch wie die Anfrage kam, wie stehst du zu Kalb oder nicht? Wir haben es ja auch mal überlegt im Supper Club, wo es hieß, ja, da war ja der Tafelspitz, den wir auch so weit gemacht haben, ob wir Rinder oder Kalbstafelspitz machen. Und der Kalbstafelspitz hat halt einfach gewonnen. Wir haben beide nebeneinander parallel verkostet und das war halt einfach so viel geiler. Und Caroline und ich meinten so, ach, oh, ja, eigentlich Kalb wollen wir ja eigentlich drauf verzichten. Habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ja, warum eigentlich? Ich meine, das ist natürlich ein sehr junges Tier. Und gerade wie ich mich jetzt auch im Rahmen des Rezeptes mit Kalb beschäftigt habe, ist mir auch aufgegangen. Es ist ja einfach auch ein Produkt der Milchproduktion. Was ich ja auch nicht so richtig wusste. Natürlich muss eine Kuh einen Kalb bekommen haben, um Milch zu geben. Ja, okay, aber es ist auch so, dass eine Kuh jedes Jahr ein Kalb kriegen muss, um Milch zu geben. Also es ist nicht so, dass du es einmal kalbst und dann gibt das für forever bis end of life Milch. Ne, das ist also schon ein nötiges Produkt, hört sich falsch an, aber das ist nötig, um, also wenn du Milch auch möchtest, es geht ja auch nicht darum, Kackmilch zu kaufen, sondern da kannst du auch Bio und alles, aber ein Kalb ist in diesem Prozess halt immens wichtig und wenn die Bedingungen davon gut sind, wie die Kälber aufwachsen, dann habe ich mich gefragt, ist es wirklich ein Kriterium zu sagen, das Tier ist nicht älter geworden. Natürlich ist es schön, wenn Tiere alt werden können, aber wenn sie ein gutes Leben haben, auch wenn es kürzer ist, ist es doch eigentlich auch okay.
Ja, ist halt auch immer die Frage. So, man kann sich natürlich da über das Alter streiten, ne?
Ja.
Aber ein Schwein wird ja auch nur, also meistens kein Jahr alt, und dann ist es aber schon ein ausgewachsenes Schwein. Rinder brauchen halt, ne, länger, um Rind zu sein, kein Kalb, ne? Mhm. Kommt ja auch noch dazu. Naja. Ein Thema, über das man lange diskutieren kann.
Ja, also ich habe auf jeden Fall gerade jetzt, wie ich mich darüber beschäftigt habe, wie wichtig halt die Kälber für die Milchproduktion auch wieder sind. Also wenn du Milch haben willst, da gibt es natürlich auch tausend Diskussionen zu, ob Milch jetzt gut ist oder nicht. Also ich finde, ich benutze Milch sehr gerne und ich finde alle Produkte, die aus Milch entstehen, Käse und sonst was, eigentlich ganz wunderbar. Deswegen ja, habe ich einfach über das Thema Kalb einfach nochmal ein bisschen anders nachgedacht und es ist für mich jetzt schon mehr okay geworden, einfach auch Kalb zu essen. Einfach weil ich das Produkt auch an sich wahnsinnig lecker finde. Egal, was du damit machst, du veredelst schon ein Gericht damit. Es muss was Besonderes sein. Ich finde, es muss was Besonderes sein. Es kann jetzt nicht sein, dass du jetzt 5 Tage die Woche Kalb isst, weil dass du das jetzt schön redest für die Milchproduktion, ich esse jetzt 5-mal die Kalb. Es ist was Besonderes, aber es ist auch was Gutes. So auf dem Standpunkt bin ich jetzt gerade an der Stelle.
Gibt ja auch Kalbdöner.
Ja. Ja. Nee, also guckt euch gerne das Rezept zur Kalbszunge sous vide bei mir im Blog an. Und ja, habe ich auch alles aufgeschrieben, wie ihr das gut hinbekommt. Ich habe jetzt im Rahmen, dass es Kalbszunge war, die einfach auch kleiner sind wie Rinderzunge. Das Rinderzungenrezept war 48 Stunden bei, ich müsste nachgucken, 65 Grad. Ich, oder bei 80. Ja, ihr müsst es nachlesen. Ich habe das jetzt hier auf, ich glaube, nur 36, 34 Stunden gemacht, weil das bei der kleineren Kalbszunge auch völlig ausgereicht hatte.
Wenn ihr Kalbszunge und Sous-Vide googelt, dann ist der Küchenjunge auf Seite 1, der ist da ganz vorne. Findet ihr dann. Habe ich gerade nämlich entdeckt. Ja. Ja,
sehr schön.
Ja, sehr nice. Also, ja, es gibt natürlich auch Kalbsdöner. Ist mein, will ich auf jeden Fall lieber als Geflügel.
Ich wechsle gerne. Ich esse jetzt nicht so viel Döner, aber ich wechsle gerne beide eigentlich.
Ja, nee, also da ist schon mein klarer Favorit. Also es kommt auch natürlich vom Dönerladen an, ne?
Ja.
Und da ist ja auch nochmal die Frage, wie viel Kalb machen die überhaupt da rein? Aber es ist natürlich, wie du sagst.
Der Rest ist Schwein oder was?
Nee, aber dann irgendwie Pute oder so. Pute mit Glutamat, keine Ahnung. Aber es wertet natürlich schon alles ein bisschen auf, ne? Aber so, man denkt ja immer direkt an so Gerichte mit ein bisschen helleren Soßen und ein bisschen leichter und feiner, ne? Bei Rind gehst du ja immer eher in die dunkle Richtung, ne?
Ja.
Wobei so ein, manchmal geht das auch so ein Kalbsbraten geht auch mit schon dunkleren so Rotweinsoßen. Das finde ich ja manchmal, das kann funktionieren, wenn das raffiniert ist. Ne?
Ja.
Aber das darf dann halt echt kein Bauerngericht sein. Ja.
Also wie gesagt, der Kalbstafelspitz Sous-Vide auch gemacht, unheimlich genial vom Aroma her und einfach auch sehr. Ein Tafelspitz ist ja eigentlich ein bisschen weiter gegart. Da hast du manchmal ja das Problem, dass es trocken ist. Das erschlägst du natürlich ein bisschen mit dem Sous-Vide. Aber du hast halt ein unheimlich zartes Fleisch. Das ist halt schon fast komisch für einen Tafelspitz, weil du eigentlich ja erwartest, dass es eine leicht trockene Note hat. Aber es macht halt, ich finde, unheimlich genial, auch für geile Soßen, wenn man das in die Richtung versucht.
Hier übrigens geile Soßen, ne? Das ist eigentlich schon mein zweites Thema. Wenn du willst, machen wir da weiter.
Ja, natürlich.
Weil Freunde waren zu Besuch und kann man ja auch sagen, Maya war hier mit Mika. Die haben ja auch von meinem Essen in ihren Podcast erzählt.
Ah,
und ja, und da gab es Frikadellen mit Möhrchen und was eine Kartoffelbeilage bestimmt. Ich weiß es gar nicht mehr. Französisches Kartoffelpü, ja. Ah. Kartoffelstampf, so, ne? Und ja, bei Frikadelle ist es ein bisschen schwierig, eine Soße zu machen, ne? Und da habe ich mich dran erinnert, dass ich irgendwie bei irgendeinem Gastrolieferant, der hat mir mal so eine Flasche in die Hand gedrückt, hier, setz mal damit eine Soße an, mega geil, ne? Und dann habe ich einfach Zwiebeln angeschwitzt, dann das statt Wein draufgegossen, dieses Produkt, was ich in die Hand gedrückt bekommen habe. Und das ist hier von Theo Essig, Meisterei, Pflanzenwürze, die Kraft der Natur, ne? Besteht aus Holunderbeersaft mit Fruchtzuckersirup, Zitronen und Orangensaft, ne? Und das ist von der Essigmeisterei, ich glaube, das ist auch ein bisschen so, ne? Ich weiß nicht, ob das dann nochmal fermentiert ist oder irgendetwas, ne? Aber auf jeden Fall, der meinte, das ist Umami pur, ne? Und ich habe halt das als statt Wein an meinen Ansatz gemacht für die Soße und dann, ey, ganz ehrlich, mit so einer Paste hier von Knorr abgebunden, ne? Was man so halt da hat, damit man noch eine Soße machen kann zu Frikadell, ne? Mit Pü, so, ja. Und alle waren voll geflasht, wie geil die Soße geworden ist. Also einschließlich, ja, also ich habe mich da selber auf die Schulter geklappt. Nein, also so ganz ohne Scheiß, ne? Das war so easy und das hat so geil geschmeckt. Und jetzt habe ich die Woche so einen einfach so einen Schweinerollbraten gekauft letztens und habe das auch mit in den Ansatz gekippt. Jetzt so sonntagsbratenmäßig mit Knödel. Alter Schwede, das schmeckt dir auch wieder einfach so unfassbar tausendmal geil, als wenn man mit Wein eine Soße ansetzt. Problem nur, hier, wir haben in der Recherche vorher geguckt, wo man das kaufen kann. Gibt es nicht. Also, wenn einer weiß, wo man Theo Essige kaufen kann, seinen Würzen, seine...
Ist das Hela?
Hela hat einen Vertrieb von denen übernommen für die Gastronomie, ne? Aber das ist nicht Hela, das ist nicht gekauft oder so, sondern wenn Hela irgendwo, die haben ja auch inzwischen so super natürliche Gewürze und so, ne? Also die haben auch Rubs und so, Hela, ne? Also Hela macht in der Gastronomie schon ganz andere Produkte, außer dem Ketchup, den wir kennen, ne? Und da vertreiben die TOS sich halt auch mit, ne? Aber es, den gibt's auch ganz normal in anderen Gastro-Großmärkten und so zu kaufen.
Ah, okay.
Ja, mazerierte Blätter und Beeren sind da drinne. Ja.
Aber ich hätte jetzt bei der Geschichte mit deinen Frikadellen als Idee auch gehabt, das hatte, ich hab meine Mutter, meine Oma, glaube ich, immer gemacht, wenn du Frikadellen angebraten hast, in die Pfanne einfach Sahne kippen.
Ja. In die weil da diese Pfanne hat ja schon immer so eine Kruste und so, ne?
Ja, du darfst es halt nicht zu schwarz haben, aber im Grunde diese, das hat die bei Schnitzel und bei Frikadellen gemacht. Und ich bin, also ich, das ist jetzt ungesundes Halbwissen. Ich habe immer gedacht, das ist entweder Sahne oder Kondensmilch gewesen und auch noch ein bisschen Maggi. Und dann wurde das aufgerührt und aufgekocht und das war dann die Soße. Vielleicht waren auch noch einfach vorher Zwiebeln reingeworfen und das war die Soße zu Frikadellen, ey.
Aber waren die Frikadellen rausgenommen oder mitgeköchelt?
Nee, die hast du rausgenommen, die auch noch separat gelassen, dass die nicht mit Soße in Berührung kommen, erst am Teller, wenn du magst, aber dann hast du halt in dieser krustigen Pfanne halt dann deine Soße nochmal nachgeschossen. Das war schon geil.
Ja, das geht bestimmt auch, ne? So halbwegs vor. Warum nicht? Aber habe ich auch noch nie so gesehen, gehört oder so. Deswegen habe ich so einen separaten Ansatz gemacht.
Mhm.
Ja. Jetzt bin ich auf der Suche, wo ich das noch kaufen kann, weil zweimal so eine größere Menge gemacht, die halbe Flasche ist leer.
Tja, Martin.
Oh Mann.
Musst du mal auf Instagram raussuchen, mal anschreiben.
Ja, ich kenne da jemanden, der einen kennt.
Ja, das hört sich doch gut an.
Also ich kenne jemanden, der den Theo kennt.
Ja.
Deswegen, das werden wir hinbekommen. Auch sonst sehr, sehr geile Essige übrigens. Also wirklich, das sind echte Essige, ne? Ich habe zum Beispiel auch so ein Prototyp-Essig bekommen von einer Spirituosenfirma, die aus ihren Alkohol mit sehr vielen Kräutern so als Gag mal auch einen Essig machen lassen wollte. Und dann wurde der Marketingchef rausgeschmissen und dann haben die das fast nicht mehr danach haben wollen. Mhm. Weil anderer Marketingchef da war, andere Ideen. Und dann habe ich so eine Flasche vielleicht hier liegen. Aber ich kann auch nicht sagen, welche Marke und so das ist. Keine Ahnung. Irgendwas mit Kräutern.
Ja. Jägermeister, ja. Okay, Themenwechsel.
Ja,
ja, ich habe sogar noch mal so zwei kulinarische Themen mitgebracht im Rahmen, das nicht direkt mit Essen zu tun hat, aber mit einem Hörbuch und einer Fernsehsendung.
Ein Hörbuch. Jetzt hast du mich aber...
Ja, das ist eine echt krass witzige Geschichte. Es gibt auf Audible das Hörbuch von Max Strohe. Max Strohe, sagt ihr was?
Der Name kommt mir bekannt vor.
Das ist ein Berliner Koch. Der ist auch schon bei Kitchen Impossible mehrfach drin gewesen. Der hat das TuS Lautrec in Berlin.
Ah, ich habe ihn jetzt googeln müssen. Das Gesicht kenne ich ja, aber ich kenne seine Läden nicht oder so. Oder,
ja. Ja, und das Krasse ist halt, das habe ich, ich glaube, im Rahmen von Kitchen Impossible schon mal rausgefunden. Der kommt zwei Orte weiter von hier. Der hat in Sinzig am Rhein Sinzig hat er gewohnt und hat in Kohisdorf oben auf dem Berg seine Kochausbildung gemacht. Seine erste in der Gaststube. Und im Grunde ist es halt so eine Kochbiografie. Ich würde jetzt sagen, ist jetzt nicht unbedingt eine, was andere Köche nicht unbedingt auch gemacht haben, ist also sehr eine verquarzte Jugend und extreme Kochausbildungsgeschichten. Weißt du, diese ganzen Sachen, die man in so einer Kochbiografie eigentlich gerne lesen würde, teilweise. Eskapaden, Drogen, keine Ahnung. Aber das Krasse ist halt, das ist direkt bei uns vor der Haustür. Und die ganzen Sachen, die er so erzählt, die Orte, von denen er spricht, der ist, glaube ich, 3 Jahre, 4 Jahre älter wie ich, ne? Um die es so geht, und der hat hier im Hohenzollern, das ist ein sehr gutes Restaurant in Ahrweiler, hat er dann nach seiner Ausbildung zu Ende gemacht, weil er die in dem Laden vorher nicht zu Ende machen konnte. Und ja, es ist echt, ich finde es ein sehr, sehr cooles Hörbuch. Er hat es selber auch gelesen. Es sind, glaube ich, 5,5 oder 6 Stunden. Gibt's bei Audible. Er hat es auch als Buch natürlich zum Lesen. Ich fand es echt cool, weil es halt direkt so bei uns vor der Haustür ist.
Ist halt eine Story, dadurch, dass kann man sich ein bisschen mehr mit identifizieren, reindenken, ne?
Ja, total. Aber
ansonsten, ich finde gerade so Stories von Köchen halt immer unfassbar interessant, weil das sind so vor allen Dingen Leben, die nicht so linear nach Plan verlaufen und
ja, total eigentlich überhaupt nicht, ne? Also
nie.
Ja, also das ist bei ihm halt auch total krass, wenn du dir diese Jugend oder diese Ausbildung, die er gemacht hat, anhörst, alles, was da so passiert ist. Dass er, wo er jetzt steht, also wo er jetzt ist, ist halt einfach mega krass. Schade ist, dass es nicht zu Ende erzählt ist. Ich weiß nicht, ob er aufs zweite Buch spekuliert. Ich habe aber auch vergessen, jetzt nachzulesen. Ich glaube, er ist auch so ein Zögling von Tim Raue. Glaube ich. Auf jeden Fall ist Tim Raue für ihn einer gewesen, wie heißt das nochmal, zu dem er aufgeblickt hat. Wie heißt der nochmal, Vorbild, genau. Und ich bin aber nicht sicher, weil es hört auf, wie er nach Berlin geht und bei ihm im Restaurant sitzt und was isst bei Tim Raue. Ich glaube, es ist ein Vorstellungsgespräch, aber dann hört es halt auf. Deswegen, keine Ahnung, das hätte ich jetzt auch gerne noch, den letzten Rest hätte ich jetzt auch gerne noch gelesen. Aber so ist es halt echt.
Vielleicht war es aber auch nur, ganz ehrlich, wenn er Koch ist und bei Tim Raue ist, vielleicht war das für ihn einfach so ein Aha-Moment, dass es da noch mehr gibt, und dann geht es irgendwie nochmal anders los. Klingt aber wirklich wie ein krasser Cliffhanger. Ja.
Also ja. Ich müsste es mal nachlesen. Aber ich glaube einfach, er hat auch noch gearbeitet beim Tim Raue.
Witzigerweise war er schon bei unserem Podcast-Kollegen Kau und Schluck zu Gast in der Folge 48. Ja.
Da muss ich da mal reinhören, vielleicht. Ich wollte ihn auf jeden Fall mal anschreiben, weil ich das halt so krass finde, dass wir aus dem gleichen Ort kommen.
Ja.
So, keine Ahnung, irgendwie jetzt so total ja. Ein blöder Fanboy-Moment.
Aber halt, ganz ehrlich, ne, so viele, also ne, es ist halt kein riesiger Ort auch, ne? Ja. Da kann man ja auch schon stolz sein, dass sowas daraus entsteht auch.
Ja, und das Coole ist halt auch, er erzählt halt auch vom Hotel in Hohenzollern, die ihn halt auch aufgenommen haben und wo er seine Ausbildung fertig gemacht hat, und der damalige Inhaber vom Hohenzollern, von dem erzählt er halt auch, und ich kannte den auch, weil ich da immer Blumen hingebracht habe, und ich fand den auch immer wahnsinnig beeindruckend, den Inhaber von dem Hotel. Ja. Aber der ist gestorben vor ein paar Jahren. Ist leider viel zu früh, und das ist so, also, und das jetzt nochmal so zu hören von ihm auch, wie er das ist so, ich kannte den gar nicht so nah, diesen Chef, aber was der davon erzählt, war genauso, wie man sich's vorgestellt hat, wie der ist. Und das macht's dann nochmal irgendwie trauriger, dass der jetzt nicht mehr da ist.
Vor allen Dingen, jetzt nochmal verrückt, also nach Jahren einfach sowas aus einer anderen Perspektive zu hören, ne?
Ja.
Von jemand ganz Fremden, wo man vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hatte halt, ne? Dass man, also, ne? Man kannte sich ja nicht, ne? Aber jemand aus dem gleichen Ort erzählt Dinge über die gleichen Sachen, die man kennt. Mhm. Finde ich immer mega interessant, sowas, wenn es da so Verbindungen sowas gibt. Ja.
Nee, echt schön. Also ich kann es euch allen ans Herz legen, die in dem Bereich mal was hören wollen. Vielleicht wäre mal cool, wenn es einer von euch hören würde und mal sagen würde, wie er es findet, wenn er nicht so voreingenommen ist wie ich. Genau, gibt's bei Audible.
Kann doch gar nicht sein, dass da jemand noch voreingenommener ist.
Genau. Und dann habe ich noch, jetzt habe ich es auf Disney gesehen. Ich weiß, es gab ja auf Netflix eine Serie, die man geguckt haben soll im Bereich, boah, ich habe ja vergessen, wie sie hieß. Ich habe es auch noch nicht gesehen, das ist irgendwie mit einem Gourmet-Koch, der die Leute umbringt. Hast du das schon mal?
Hä?
Ja, irgendwie. Das muss ich mir nochmal genau angucken, oder es ist ein, oder nur eine Frau, es ist irgendwie eine komische, das muss ich nochmal raussuchen. Ich habe aber auf Disney gesehen, gibt es eine, ich glaube, das ist nur eine Staffel, aber da sind 7, 8 Folgen drin und da geht es um einen Koch, der in Chicago
aus der Stadt. Ah, klar. The Beer, King of the Kitchen.
Genau.
Habe ich geguckt und meine innere Frau nervt mich seitdem. Martin, du musst mal einen TikTok damit machen. Martin, du musst mal darüber erzählen. Ne? Die Leute sollen doch mal erfahren, was das für eine geile Sendung ist. Und es wirklich richtig geil. Also mich hat das wirklich hart gepackt.
Ja,
das sind 7 oder auch 8 Staffeln, Folgen in der Staffel. Ich glaube auch nicht, dass es noch eine weitere Staffel gibt. Das ist einfach eine Geschichte, die erzählt ist.
Ja.
Ne? Von einem irgendwie, man kann das ja kurz anreißen, so zwei Brüder, die sich nicht so ganz grün sind, ne? Und der eine geht dann raus aus dem, die haben irgendwie ein Restaurant, also der Bruder hat das Restaurant und er geht dann in die Welt kochen und wird dann im, also ich weiß nicht, ob es gesagt wird, aber es wird so ein bisschen dargestellt, als wenn er der Küchenchef vom Noma ist, ne? Also genau, weil es wird ganz oft gesagt, so er ist der Küchenchef vom besten Restaurant der Welt gewesen und das Noma spielt ja auch immer wieder eine Rolle.
Ja.
Aber ich glaube, so die durften es nie so einmal sagen, weil es auch rechtlich oder so dann Probleme geben würde, ne? Also die haben es halt immer so dargestellt, ne? Und dann kommt er, dann ist der Bruder gestorben und dann übernimmt das der Cousin oder ja doch, der Cousin ist das, ne?
Ja.
Und ja, läuft nicht so gut. Der übernimmt das so lange und dem Erbe ist dann irgendwie festgehalten, dass das der Bruder weiterführen muss. Ja.
Es ist halt dieses Restaurant ist halt so eine bessere Imbissbude, so ein Diner, keine Ahnung.
Wie ist der Laden die ganze Zeit? Beef oder so?
The Beef, genau.
Ja. Ja, und eigentlich ein geiles Konzept, irgendwie so geschmortes Fleisch in so.
Nee, ich glaube, das hat er.
Das
hat aber der Bruder reingebracht. Die haben doch das Haupt, das war noch Pasta, es war doch italienisch angehaucht, ne?
Ja, es gab schon diese Pasta auf der Karte, aber ich glaube, einer der Hauptgerichte war einfach so ein geschmortes Fleisch, was so in so Brötchenhälften war. Und dann gab es so 7, 8 verschiedene Beef-Gerichte, immer mit einer anderen Abwandlung.
Okay, da bin ich mir jetzt unsicher, ob nicht der Sternekoch, der dann da hinkommt, den Laden umkrempelt oder ob das vorher auch schon alles da war.
Naja, aber ich bin eigentlich sicher, dass das schon da war, okay. Aber die Spaghetti waren auch schon da und die sind rausgeflogen. Ja. Okay.
Ja.
Ja, der Bruder bringt ja dann eher so diese feineren Gerichte rein. Ja.
Ja, vor allen Dingen, also das Restaurant hat halt wahnsinnig Schieflage finanziell. Die ganzen Charaktere in der Küche, es ist ja auch eine große Brigade eigentlich für so ein kleines Ding.
Ja.
Die Probleme, die in Chicago sind, die in dem Viertel sind. Aber auch, es kommen neue Leute dazu, die einfach auch wahnsinnig für ihren Job brennen und das Restaurant mit weiterentwickeln wollen und wahnsinnig viele leckere Essenssachen, so Rezepte und sowas sind, kann man sehen. Also ich fand, das ist auch echt eine richtig geniale Fernsehsendung gewesen.
Ja, und vor allen Dingen, also als Koch entdeckt man ganz viele Sachen wieder, die man einfach kennt, ne? Geräte, die mitten im Service ausfallen, Katastrophen, die passieren,
ja.
Ne? Leute, die dann keinen coolen Kopf mehr bewahren in dem Moment. Ne? Da passieren halt Sachen, die nicht passieren dürfen dann. Ne? Oh mein Gott, ja. Also das ist so irgendwie, ich habe ja schon Sachen erlebt auch, ne, auch was man unter den, vielleicht unter Straftaten werten könnte, ne, die da einfach so gezeigt werden, ja.
Ja, genau, das trifft es eigentlich ganz gut. Ne? Also manchmal ein bisschen ich fand es an manchen Stellen vielleicht ein bisschen drüber,
Ja,
aber irgendwie.
Aber was heißt drüber? Also ganz ehrlich, es passiert alles so. Und vielleicht nicht in einer Küche, aber in mehreren Küchen. Und ja. Ne, bei Anthony Bilder sind ja auch schon so viele Sachen angedeutet worden, ne? Aber ja, bei denen ist es halt krass und es ist fucking Detroit, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Chicago, sag ich doch.
Ich fand halt, dadurch, dass halt jede Folge immer hat, es wurde der Scheißhaufen wird immer größer, das ist so,
ja.
Das war ein bisschen sehr krass viel auf einmal so, ne? Da, wie du sagst, das passiert in verschiedenen Küchen, das passierte alles da und jede Folge was anderes, ist ja schon.
Ja, aber sonst wäre es ja auch keine, sonst bleibt ja keiner dran, ne? Das muss ja schon irgendwie so sein. Ich meine, bei Columbo stirbt auch immer jeder,
ja,
immer,
genau.
Ne? Das ist so. Und wer noch kein Disney-Abo haben sollte, wir haben auch keinen Reflink, aber ich finde spätestens zur Weihnachtszeit mal ein, zwei Monate. Disney-Abo ist mal cool, ne? Mandalorian muss man auch mal geguckt haben.
Ist auch nice.
Ja.
Und wenn man ja Kinder hat, ist es eh
super. Ja, also gerade, unscheiß, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, da gibt's so coole Weihnachtsfilme dort, ne? Lohnt sich einfach mal so zwei, drei Monate Disney Plus zu abonnieren. Muss man ja nicht das ganze Jahr machen, mit Kindern schon eher, aber ja, die neuen Simpsons-Folgen laufen da und so. Schon richtig nice. Ja.
Und man sieht halt auch gerade so, ich fand es sehr inspirierend, auch teilweise für Gerichte nochmal was zu sehen. Es ist halt wirklich auch Foodporn, wie, ja. Wie sie Gerichte zubereiten. Weiß ich, man sieht auch Zutatenkombinationen, die vielleicht geil sind. Ich habe ein Rezept rausgenommen, das will ich jetzt gerne am nächsten Wochenende mal machen. Das haben die dann zu Hause, das war dann ein Gericht, was die Schwester zu Hause zubereitet hat, was ich nur aus dem Augenwinkel gesehen habe. Das haben die dann auch irgendwann auf die Karte genommen. Dieses Hähnchen-Piccata.
Ja.
Mit Zitrone und Kapern.
Auch ein Klassiker, oder?
Ja, aber ich hab's noch nie. Ich habe es gefühlt das erste Mal da gesehen. Ich habe es dann irgendwo anders gesehen und irgendwie. Ich habe es gesehen und fand es geil. Ich habe gesagt, ich will das unbedingt machen, weil das sind Hähnchenschnitzel, glaube ich, ne?
Ja. Das kann man so sagen.
Im Rezept, was ich jetzt gefunden habe bei gerne kochen, waren es einfach nur in Mehl gewendet. Wobei ich in der Sendung gedacht habe, es sind panierte Hähnchenschnitzel gewesen.
Ja, musst du da auch. Ganz ehrlich, Piccata ist doch immer mit Parmesan, oder nicht?
Ja, auch eine gute Idee. Ich muss da noch ein bisschen nach Rezept-Stalking machen. Also du hast halt das panierte Hähnchen und dann machst du eine Soße aus, ich glaube, es ist Hühnerbrühe, Zitrone und Kapern. In der Pfanne machst du dann halt die Soße, die ist auch... Ich weiß nicht, durch was sie leicht Bindung kriegt, vielleicht durch das Mehl, was du dann am Hähnchen hattest oder keine Ahnung. Und du schmeißt dann die Schnitzel da wieder rein, ne? Und du napierst dann die Schnitzel in dieser Soße. So habe ich das jetzt in der Sendung gesehen. Ich muss da noch ein bisschen, wie gesagt, Rezept-Stalking machen. Aber ich fand diese Kapern-Zitrone-Hähnchen-Nummer mit Crunchy Chicken irgendwie total geil.
Gibt da bestimmt schon Leute in den Staaten, die das zerpflückt haben, das Rezept. Kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte übrigens, wo wir beim Thema sind, letztens bei Zomoto heißt das hier, so Food Garage, ein Caesar Salad mit Hähnchenschnitzel in Parmesan-Kruste. Und das war auch so ein bisschen, ne, dachte ich auch so, das hat was von der Piccata. Und das war richtig geil, weil du diesen Parmesan-Crunch drumherum hast.
Mhm.
Also gerade zum so einem Caesar Salad, der ja eh schon viel Power hat, da kann das Hähnchen aber auch mithalten mit, ne? Also ja. schon richtig gute Sache. Oh. Ja. Ja, da wird es da bestimmt jemanden geben, der das schon da ausprobiert hat, für The Bier. Ja. Übrigens, wo wir schon bei Serien sind, ich muss noch eine Serie droppen, die man unbedingt geguckt haben muss, ist Die Discounter. Staffel 2 ist draußen. Wer Staffel 1 nicht gesehen hat, muss das sowieso tun. Staffel 2 ist noch geiler. Also wirklich richtig, richtig coole Serie. Gibt's bei Amazon Prime.
Ich gucke gerade das amerikanische Original. Superstore.
Ah, okay.
Wie heißen die? Ich guck's zwar auch auf Deutsch, aber das ist der die Blaupause für die Discounter so ein bisschen gewesen, aber im Amerikanischen halt komplett.
Ja.
Das ist auch super crazy, weil du da hast du ja diese, ich weiß nicht, wie viele Stunden die aufhaben von 6 Uhr morgens ja, bis 11 Uhr abends. Oder
es gibt auch viele, die nicht zumachen. Ne? Also wo ich in New York war, der Supermarkt hatte nie geschlossen. Die haben einfach immer auf.
Ja, dann so riesige Walmart-mäßige Riesendinger, wo du die Apotheke hast neben dem Foto und keine Ahnung. Und das sind halt dann auch sehr spooky Charakter, die da arbeiten. Ich wollte das erst zu Ende gucken, bevor ich die Discounter gucke. Aber ich habe viel jetzt über die Discounter gehört, dass man die unbedingt sehen muss.
Ich habe es am einen Abend weggeguckt, weil es so genial ist. Und auch da, ne, wir haben jetzt ein paar Sunny Screw Läden in Supermärkte aufgemacht und manche Supermärkte sind auch wie so Serie, das kann ich dir sagen.
Ja. Also die Blaupause heißt Superstore in gibt's auch auf Amazon Prime, wenn man die amerikanische Version davon gucken möchte und
sehr guter Tipp, werde ich mir mal anschauen.
Da gibt's auch mehrere Staffeln von und ist natürlich auch sehr überzogen, überspitzt und krasse Charaktere, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich bei den Discountern genau das gleiche und ja, werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen, wenn ich das andere zu Ende habe. Ja, sehr schön. Da wir gerade noch Chicken hatten eben, habe ich jetzt auch noch einen zweiten Tipp, Rezepttipp. Ich habe mir mal Chicken Wings vorgenommen für den Airfryer. Schon mal gemacht?
Nee, aber ganz ehrlich, alles, was du ja im Airfryer machst, ist ja so wie in einem Backofen, nur viel konzentrierter auf eine Stelle. Ne? Also es wird immer ein bisschen besser. Von daher, ey, ganz ehrlich.
Ich tue mich halt wahnsinnig schwer, habe ich gemerkt, mit der geringen Fläche. Ich hatte jetzt 2 Schalen Chicken Wings. Die habe ich komplett in einer ich weiß gar nicht, was ich hatte, eine Soße, Bulgogi, keine Ahnung. Ich hatte irgendwas da, habe ich die schön mariniert. Und danach wurden die mit Stärke, Salz und Zucker paniert. Da war ja noch die Marinade dran klebt, hast du dann eigentlich auch nur eine Panadekruste außenrum schon irgendwo bekommen. Aber im Grunde, ich habe die dann auch senkrecht gestellt in den Airfryer, erstmal zum Garen. Damit die also mal garer werden und hab dann rausgenommen und sie, damit mehr Luft drankommt, damit die auch crunchy werden. Und da habe ich dann festgestellt, ich habe dann Öl wirklich drüber gegossen über die Panade und dann wurden die richtig geil. Da wurden die richtig crunchy, sind aber natürlich ein bisschen kontraproduktiv, wenn man ein bisschen ölreduzierter arbeiten möchte. Wobei ich denke, es ist immer noch besser wie frittiert. Vom Fettgehalt her, aber es hat wirklich nur funktioniert, als auch ein bisschen Fett drauf war.
Ja, also ich meine, das ist ja nicht low and slow oder so, deswegen, da muss ein bisschen Fett dran, also und Power, ne? Gib ihn. Aber ganz ehrlich, so aus dem Smoker, da kriegst du die geilsten Rings raus, oder?
Ja,
Backofen-Dinger sind halt immer so ein Kompromiss. Also kann man machen. Ich meine, Geschmack kriegt man ja auch dran, aber
also ich muss
ist
sagen,
bei Pommes ist es doch auch so, dass man ein bisschen Öl dazu gibt oder nicht beim Airfryer. Ich habe keinen zu Hause, deswegen.
Also ich habe auf den Pommes, wenn du die ja TK kaufst, ist ja auch immer Öl. Da ist also wenn du die in die Hand nimmst, also ich würde auch für Backofen oder speziell auch die für Airfryer, die haben alle Fett außen dran.
Also kannst wusste ich gar nicht.
Also ich denke nicht, also die sind nicht fettlos sind die nicht, deswegen also ich bin für den Airfryer hat Pommes war bis jetzt eigentlich immer gute Ergebnisse. Da kannst du natürlich auch ein bisschen mehr stapeln, weil der Luftzug halt durch dieses Strohnetz dann auch funktioniert. Wie gesagt, bei Chicken Wings war es ein bisschen problematischer. Ich habe dann ein Drittel, vielleicht die Hälfte nochmal rausgenommen für den finalen Crunch. Und dann, also gerade auch mit dieser Panade, mit der Stärke, Salz und Zucker, es war ja wirklich kein Paniermehl dran.
Ja.
Das ist echt eine geile Kruste geworden. Dadurch,
was ich so als Tipp gehört habe, ne? Ganz viele machen ja diese Kruste nur mit Stärke. trotzdem noch ein Viertel oder ein Fünftel Mehl reingeben. Das soll irgendwie der Clou an der Sache sein. Ah. Ja, habe ich aber noch nicht so ausprobiert. Habe ich letztens erst gesehen, so als Verbesserungsvorschlag bei jemandem. Aber du hast so einen ganz normalen Philips Airfryer, oder? Also so das Standardgerät, ne? Ja. Es gibt ja jetzt diese Ninja Airfryers, die auch manchmal von der Bauart ganz anders sind, dass sie so viel flacher sind. So extra für so Produkte. Oder wo du auch so ein ganzes Hähnchen reinschmeißen kannst, ne?
Das würde bei mir, also es würde bei mir jetzt, glaube ich, auch reinpassen. Ich habe jetzt den, ich glaube, XL. Es gibt dann, glaube ich, den XXL auch noch.
Ja.
Ich habe jetzt nicht auch was zu Kleines geholt. Ich denke, wir machen halt, glaube ich, einmal im Monat Pommes und dafür eine Fritteuse, habe ich gedacht. Ah.
Ja. Wir wollten uns auch einen Airfryer kaufen, ne? Aber wir kaufen uns jetzt eine Küche und dann kaufen wir uns Essen Airfryer, wo wir die reinstellen.
Ihr kriegt eine neue Platz Küche dafür. Bei euch?
Ja, wir haben uns jetzt so entschieden, aber ich hab die ersten Planungen mir machen lassen. Also wer Tipps und gute Ideen hat, wo man sich günstig eine Küche besorgt. Ja. Alter Schwede, kostet das Geld, ey.
Ja, boah. Was ich krass finde, ich habe jetzt für die Agentur, da ist ja jetzt auch die Küche komplett abgesoffen, da bin ich jetzt auf der Suche nach einer neuen. Ich war in einem Küchenstudio hier bei uns, das auch Flutrabatte geben will und will. Dachte so, habe ich viel Gutes eigentlich drüber gehört, über das Küchenstudio. Und ich war da und es war echt richtig scheiße. Es war so, also ich habe ein Budget mitgebracht, wo ich dachte so, ich habe keine Ahnung, ne? Wir wussten auch noch nicht genau, welche Oberflächen, welche Materialien.
Ja.
Dieser Typ war so angefuckt, weil ich glaube, das, was ich haben wollte, passte nicht mit dem Budget zusammen. Er hat aber auch überhaupt keine Schnitte gehabt, das mal ordentlich zu kommunizieren, zu sagen, ja, lassen Sie noch mal gucken oder keine Ahnung. Es war ihm einfach alles zu billig und er hat mich komplett von vorne bis hinten spüren lassen. Er hat mir bei verschiedenen Sachen echt komischen Scheiß erzählt, wo ich dachte, so von wegen, dass bei einer Dunstabzugshaube bei Induktion kannst du keine normale Dunstabzugshaube von oben nehmen, du musst diese Dinger nehmen, die an der Wand so groß machen, weißt du? Die so hochstehen, so wie so ein Dach schräg, ne?
Echt? Ist das so?
Ja, hat er mir erzählt, weil das muss das gar gut irgendwie 50 Zentimeter über der Herdplatte sein. Das geht natürlich, da kannst du ja keinen Topf draufstellen, sonst würden die anderen nicht ziehen. Und es würde ja bei Induktion keine Hitze entstehen, dass das nach oben geht. Ich habe das einfach nicht verstanden, weil wenn ich einen Topf Wasser bei mir auf eine Induktion stelle und es dampft Wasser, dann das hört nicht nach 50, das hört ja nicht auf, weißt du? Der hat mir da Dinge erzählt, wo ich dachte so, gut, ja, okay, können wir uns ja mal angucken, aber ja, auf jeden Fall, das war richtig scheiße, wo ich das Gefühl hatte, so, hier gehst du nicht, auf keinen Fall gehst du hier nochmal hin. Was ich jetzt gemacht habe, einfach dann aus der Not einfach mal geguckt, was ich auf Instagram auch ständig angeboten bekommen habe, ist Küchenheld.
Ja.
Habe ich einfach gedacht, versuch's doch einfach mal. Guck's dir einfach mal an. Habe ich einfach mich da durchgeklickt, habe da so ein Angebot gemacht, habe jetzt schon 2 Telefontermine mit denen gehabt. Ich muss sagen, ich war von dem Preis und von den Möglichkeiten schon, das fand ich schon echt cool. Cool gelöst. Ah,
krass. Ah, super. Ja.
Also ich finde, da gibt's auch 2, 3 andere noch, die man sich da anschauen kann, die das ähnlich machen. Aber ich fand Küchenstudio nach der Erfahrung scheiße. Meine Küche habe ich ja vor 10 Jahren zu Hause neu gemacht. Da war ich auch in einem Küchenstudio. Da kannte ich aber jemanden, da hatte ich ein super Gefühl. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht nochmal in ein Küchenstudio gehen, ohne dass mir irgendwer sagt, das ist gut da oder ich kenne da einen.
Also ich glaube, du darfst ja auch nicht über einen Kamm scheren. Ne? Natürlich ist das bei dir das da die nicht, Erfahrung.
Aber ich würde mir, glaube ich, nicht nochmal die Zeit so verschwenden, ohne zu wissen, dass mir jemand sagen würde, hier, das ist okay da. Also wirklich auf Empfehlung zu sagen, hier, da kannst du hingehen.
Ja, ich habe jetzt so ein bisschen IKEA-Konfigurator gemacht, aber ich sag mal so, ne, und das habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, für den Preis, ne, vor allen Dingen, wenn du es dann noch liefern und aufbauen lassen willst, ne, kannst du dann auch das als Komplettangebot auch mal durchaus in einem Studio bekommen, ne? Gerade mit Geräten und so, ne, wenn es so um Komplettpreise geht. Ja. Ja, weil man da auch ein bisschen mehr verhandeln kann. Ja, aber krass, ja. Ich habe dieses Küchenheld-Ding da öfter mal gesehen, habe das aber nicht so richtig ernst genommen, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. Ja. Du kannst ja, es ist ja alles unverbindlich. Ja. Du kannst einfach mal so diesen Konfigurator, den du am Anfang hast, mal durchklicken. Da hast du einfach nur schon mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob das in dem Stadium schon ist, dass du auch so Optiken, also so Moodboards, was du quasi sagst, welche Richtung es optisch gehen soll. Aber das ist alles erstmal so sehr offen und frei. Und dann lädst du deinen Grundriss hoch und dann hast du dein erstes Gespräch und dann wird einfach mal ein paar so Sachen abgefragt, die du gerne hättest. Und du kriegst halt danach ein Angebot, egal, was du an Unterschränken nimmst, ob du jetzt einfach einen Schrank nimmst mit einer Tür oder 5 Schubladen oder Innenauszügen oder keine Ahnung, das kostet alles das Gleiche. Die unterscheiden da nicht. Das heißt,
krass.
Du definierst dann grob die Küche, definierst grob so mal eine Arbeitsplatten mit 2-3 Optionen vielleicht sogar, ob du jetzt eine ganz normale Arbeitsplatte haben willst oder du gehst auf einen Quarzstein, Keramik. Und selbst die Preise, die waren echt okay. Wenn ich mir angeguckt habe, was der Fatzke da im Küchenstudio, mit welchen Zahlen der um sich geworfen hat für diese Materialien.
Ja.
Das war komplett was anderes. Und hier ist es jetzt durchaus so, dass ich drüber nachdenke, zu sagen, oh, wir könnten ja mal so einen Quarzstein machen. Wenn du einen Quarzstein hast, kannst du die Spüle zum Beispiel Unterbau machen, dann hast du keine Ränder oben, weißt du? Das wird dann, du machst einen Ausschnitt in die Arbeitsplatte und setzt von unten das Waschbecken dran. Das heißt, du hast überhaupt keine fiesen Drecksrillen obendrauf mehr, weißt du?
Ja.
Und so Sache, also, und du kriegst am Ende halt ein Angebot und danach geht's in die Feinplanung. Und danach kannst du auch die Oberflächen wechseln und es kostet nichts mehr oder weniger. Das wird so eingegrenzt, dass du halt am Anfang sagen kannst, also, so macht das echt einen guten Eindruck. Ich weiß nicht, ob es am Ende wirklich wird, ob es in die Umsetzung kommt, wie lange sowas dauert und wenn die dann aufbauen kommen, ob es dann auch wirklich schick ist. Wenn wir überhaupt so mit denen gehen.
Ah, die kommen dann auch, also das ist nicht irgendwas, die geben das nicht an irgendwelche Firmen weiter in deiner Nähe, sondern das ist irgendwie eine Firma, die auch dann vorbeikommt.
Und Küchenheld hat, glaube ich, sogar in Köln ein Showroom.
Krass, okay.
Das heißt, wenn du dann geplant hast, kannst du da hingehen und die Materialien anfassen und dir das alles anschauen. Wenn du das nicht kannst, schicken sie dir halt alle Materialien nach Hause. Dann kannst du das da anfassen und du kriegst halt so ein mit einem Tablet scheinbar so ein 3D Raum, wo du dann im Tablet durch den Raum gehen kannst. Also ich glaube, du läufst dann wirklich in dem Raum durch den Raum und hältst das iPad und drehst das in die Richtung. Also
ja, cool.
Ich bin eigentlich mal ganz zuversichtlich, so wie das sich jetzt so anhörte. Wir haben sonst alternativ auch noch die Überlegung IKEA-Küche. Da wollte ich mich auch mal selber mit beschäftigen. Aber da sind halt so eine Kochinsel rein. Ich weiß nicht, kannst du dich bei IKEA hinsetzen und hast einen, der das für dich malt?
Also du hast ja einmal das Programm online, ne? Da kannst du ja alles schon klicken. Das funktioniert inzwischen auch echt gut, ne? Das war vor Jahren echt viel schlimmer.
Ja.
Ne, und da gibt es halt auch Probleme einfach mit Fronten, die da nicht kompatibel sind und so. Und das machst du dann wirklich mit einem Mitarbeiter dann vor Ort, ne? Die da extra auch bei denen Experten sind.
Ja, ich will zum Beispiel auch gerade für die Agentur 2 Backöfen übereinander haben.
Da habe ich. Ja, das funktioniert da. Das sowas kannst du da machen.
Ja, aber im Konfigurator habe ich es nicht hingekriegt. Also wahrscheinlich, du kannst es machen, IKEA hat die auch in der Ausstellung so, es geht, aber ich weiß nicht, wie ich das in diesem scheiß Konfigurator
selber mache. Ist auch bei uns mit dem Trockner auch genau das gleiche Problem. Ne, kriege ich auch nicht hin. Ne? Mhm. Aber gibt es Lösungen für, ja.
Ja.
Ja, und ist halt immer, bei IKEA ist halt das Problem, wenn du die Geräte mitnimmst, die Geräte sind bei denen kein Schnäppchen, ne? Das sind keine so guten Geräte meistens, ne? Ich weiß nicht, ob das inzwischen anders ist, aber vor 10 Jahren war das auf jeden Fall nicht so nice, ja.
Ja.
Aber und ja, im Konfigurator kannst du dir die teuerste Serie an Küchen reinballern, ne? Also das ist ja auch normal, ne? Also diese Standard einfache Serie, ne, kannst du ja nicht konfigurieren. Da kaufst du ja nur die Schränke und musst dir zu Hause selber
ja
zusammendenken.
Ja, ja, also ich habe auch geschworen, ich baue keine IKEA-Küche mehr auf. Ich habe das bei Freunden zweimal gemacht. Habe ich gesagt, never, niemals baue ich das selber.
Nee, ich auch nicht mehr. Vor allem, ich will jetzt einmal wirklich noch eine richtig schöne Küche da reinpacken, ne? Mhm. Ja.
Ja. Also, ja, bin ich ja gespannt, in welche Richtung du dann gehen wirst. Wenn du ein geiles Küchenstudio findest, sagst du Bescheid, dann vielleicht gehe ich da ja auch nochmal hin.
Wir reden gleich mal oft darüber. Und wenn ihr vor allen Dingen Tipps habt, wir sind so dankbar dafür, weil es geht natürlich darum, dass wir auch eine schöne Küche haben wollen, ne? Also, und dass das vernünftig geplant ist. Wenn die ein paar Euro günstiger ist am Ende, ne, dann freuen wir uns auch. Ja. Dann können wir uns mal ein ordentliches Mikrofon kaufen.
Ja, und ich meine, haben wir doch. Bei uns in der Agentur, das ist ein Flutschaden, ne? Komplett ja. meine schöne Küche am Arsch. Also. Ja, so geht das.
Ja, sowas ist echt traurig, ja.
Kannst du auf jeden Fall Geld verbrennen, bitte, bei.
Ich habe mir letztens gedacht, so eigentlich, ne, weil da auch wieder die Thematik Essen in der Arbeit und ungesund und scheiße ist, so. Ihr kocht ja eigentlich, du musstest das eigentlich viel mehr kommunizieren, was es bei euch mal in der Agentur immer gibt noch. So als Inspiration für andere.
Ja.
Ja, deswegen, ne, direkt mit einplanen.
Ja, gestern habe ich Peking-Suppe gemacht und Game-Changer war Ananassaft. Sau geil. Also ich habe schon ein paar Peking-Suppen gemacht und habe aber dann auch mit diesen Sweet Chili-Soße irgendwie so ein bisschen gemagelt. Habe ich jetzt komplett weggelassen und was richtig geiles Peking-Suppen-Aroma gebracht hat, ist Tetrapack Ananassaft. Mega gut.
Ein geiler Tipp, kann ich mir vorstellen. Eine Rückfrage, weil wir uns ja mit den Züricher Geschnetzelten schon so verbrannt haben, ne?
Ja.
Heißt das, ist das Peking wie die Stadt oder ist das nur Peking?
Es heißt Petting, oder? Peking-Suppe.
Ja, Petting-Suppe. Ja, genau. Ja. Warm gestreichelt. Ja.
Entschuldigung, Heiko, sorry. Und heute gab's Gnocchi-Salat. Auch immer All-Time-Favorite, ewig nicht gemacht. Sau lecker.
Ja, glaube ich dir. So, vor allen Dingen, aber kann man auch relativ schnell machen, oder?
Ja, mega gut. Ich
meine, wenn du Gnocchis hast, ja.
Ja, aber ich habe halt viel, kannst du viel improvisieren, Oliven reinballern, Mozzarella, Rucola, Paprika, Tomate, Salami finde ich immer. Kleine Aoste-Salami habe ich schön, feine Würfel schneiden, wenn du die dann ab und zu mal drauf beißt im Salat, finde ich auch sehr lecker.
Ein richtiger Rumpfhochsalat.
Ja.
Sehr schön.
So, und wo wir jetzt gerade bei den Food-Tipps sind, habe ich jetzt noch gerade, weil wir vor, weiß nicht, wie wir davon erzählt hatten, ich war ja beim Food-Finisher auf dem Blogger-Event und da sollte Martin eigentlich auch sein. Wir haben dich vermisst, Martin.
Oh no. Ja, ist echt scheiße gelaufen. Das war nicht meine Woche. Ja. Und von vorne bis hinten nicht meine, vielleicht 2 Wochen. Ich hatte mich eigentlich sehr gefreut, dass ich dabei sein konnte und da mit dem Food Finisher was supporten kann. Aber das hat leider nicht geklappt. Aber du warst da. Das zählt.
Genau. Ich habe, das ist eigentlich jetzt auch ein richtig schönes Gericht, gerade jetzt für den Herbst. Ich habe eine herbstliche Mini-Tortilla gemacht und im Serve-and-Turf-Style und da habe ich eine Kürbissalsa gemacht. Und das war echt richtig cool. Habe ich Hokkaido-Kürbis geschält, dann wirklich sehr klein gewürfelt und dann Sous Vide vielleicht war das 80 Grad, 30 Minuten, weil ich wollte unbedingt vermeiden, dass der Kürbis breiig, matschig oder sowas wird, sondern dass er eine schöne Konsistenz hat, damit du es nachher mit Tomätchen, Limette, Zwiebeln habe ich es gemischt, dass du so eine Salsa hast, die du auf der Tortilla essen kannst. Und ein sehr geiler Gamechanger war dann auch eine Blaubeere. Ich finde Hokkaido-Kürbis Blaubeere ist wahnsinnig herbstliche Kombination. Und dann habe ich aus dem Food Finisher Mexican eine Mayo hochgezogen mit gerösteter Paprika. Die habe ich dann noch mit reinpüriert. Und dazu gab es dann gegrillten Oktopus und Flanksteak.
Also erstmal so, passt natürlich so mit dem Kürbis der Jahreszeit und dann so Flanksteak noch mit da rein. Ein Taco ist schon Porno.
Ja, und als fand ich dann auch immer als Überraschung, ich crunch gern Taco-Chips und dann hast du so und streue das nochmal irgendwo drüber. Mache ich sehr gerne auch bei einer Chili con Carne oder halt jetzt hier bei den Tacos, dass du dann noch so ein Crunch-Erlebnis oben drauf hast.
Ja, also das funktioniert echt gut. Das muss ich sagen. Sowas, sogar bei so einem mexikanischen Salat kannst du die so oben drauf machen.
Genau.
Ich mag das total gerne.
Ich stehe da auch total drauf.
Man muss nur aufpassen, es gibt ein paar, eigentlich so gerade wenn man die billigen kauft, dann kann das sein, dass sie ein bisschen zu hart sind und einen in den Gaumen stechen.
Oh.
Ja. Nicht, dass ich das schon mal erlebt habe, aber ja.
Ich finde manchmal ein bisschen widerlich sind manchmal, wenn du Käse-Tacos hast, Taco-Chips. Je nachdem, die haben manchmal ganz ekelhaft Taste. Bei Käse musst du manchmal ein bisschen aufpassen.
Ja, aber das ist ja auch so ein synthetischer Geschmack, ne? Ja. Also naturell gesalzen so ist schon am coolsten und den anderen Scheiß braucht man gar nicht. Das macht man dann durch die Zutaten und Variation.
Ah ja, okay, das ist noch ein besserer Tipp. Ich hole ja, wenn immer Paprika oder Chili oder sowas in die Richtung. Das ist
ja, okay, wenn du immer scharf magst, klar, aber
ja.
Aber eigentlich, ganz ehrlich, auch selbst dann, ne? Also wir lieben das ja in Holland, wie die Nacho-Chips mit so ein paar so gegrillten Paprika, Kidneybohnen, Mais und so und Hackfleisch so zu belegen. Eigentlich fast schon wie so ein Chili con Carne. Nur nicht so sutschig, ne, sondern so eher so locker. Also ne, diese Zutaten davon, gebratenes Fleisch rein und damit Käse zu überbacken, dann kannst du das so durch Guacamole ziehen und so. Das ist schon richtig, richtig cool. Ja, das mögen wir. Aber es bringt vor allen Dingen krass was, wenn man die halt, diese Nachos-Chips warm macht. Die müssen ein bisschen Temperatur haben, ja. Ja, aber auch hier so als Taco, als Topping immer auch, also klar, dass das funktioniert. Ja.
Yeah.
Sehr schön.
Ja, sehr schön. So, meine Liste ist zu Ende, Martin. Hast du noch was auf deiner Liste?
Ja, ich hab etwas auf der Liste, ein Tipp und eine Empfehlung. Und zwar, zum einen, Chefkoch hat uns das ja kaputt gemacht, dass wir Zufallsrezepte machen können. Mhm. Na? Und jetzt hat uns Chefkoch uns noch was kaputt gemacht. Ja, dass wir uns über die Werbung aufregen können.
Echt? Ist werbefrei?
Ja, und zwar, wenn du Chefkoch Plus abonnierst.
Das hast Chefkoch du jetzt Plus.
Natürlich habe ich das. Oh, und jetzt gerade, ne, ist die Phase, wo das ausprobiert wird. Das heißt, man kann es für 24 Euro im Jahr buchen. Das sind nur 2 Euro pro Monat. Und da kommen noch richtig coole Zusatzfeatures. Ich weiß schon mehr, als ich wissen dürfte. Aber es wird richtig geil. Also wirklich. Kann ich euch empfehlen. Schließt das mal ab. Da gibt es ein paar coole Funktionen jetzt schon. Und werft mal einen Blick drauf, weil Chefkoch ohne Werbung ist ein ganz anderes neues Chefkoch. Ich schwöre es euch. Okay, das ist so. Geh auf die Seite und guck dir Chefkoch jetzt an. Ne? Natürlich müssen wir das irgendwo mit finanzieren. Deswegen ist das ja von oben bis unten voll. Stell dir einfach mal vor, wenn diese ganze Werbung weg ist und du weißt, wie wir über diese Werbung gesprochen haben, ne? Fällt weg, ist dann auch nicht mehr. Oder in der App, ja.
Okay, Martin, erzähl mir gleich mal
was. Ja. Ja, über Küchen und so, ne?
Da müssen wir auch noch drüber reden, ja.
Mein Gott, das wird schon spät. Ey, da sind wir einmal vor Mitternacht fertig, ne, und dann haben wir jetzt noch eine Aftershow.
Eine Aftershow, aber richtig.
Aber hallo.
Ja, sehr schön.
Ja.
So, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser wunderbaren kulinarischen Sendung. Habt schöne Rezepte mitgenommen, von vorne bis hinten. Irgendwas, was ihr mal nachkochen würdet. Wie gesagt, wir ziehen uns nicht den Schuh an, dass wir immer das Richtige erzählen. Korrigiert uns gerne, geht auf küchen-funk.de, schreibt uns dort Kommentare, schickt uns Audiokommentare, ballert uns auf Instagram zu. Ja, wenn ihr was Geiles gefunden habt, wo wir vielleicht dringend mal unsere Zähne reinschlagen sollten, sagt uns das. Wir machen sowas. Und ja.
Ja, behalte euch, so viele Zähne habe ich nicht mehr.
Sehr schön. Danke euch. Ich hatte jede Menge Spaß und die letzten Worte hat wie immer unser Martin.
Macht es gut und lecker.
Ciao.